Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Privatdozent Dr. Stojan Popkirov zum Thema funktionelle neurologische Störungen. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Wir sprechen heute über ein spannendes Thema, also für mich ein spannendes Thema. Und es geht heute um die funktionellen neurologischen Störungen, FNS abgekürzt. Sie sind Oberarzt hier an der Uniklinik in Essen. Und wie es eigentlich üblich ist bei uns im Podcast, würde ich Sie gerne einmal bitten, sich vorzustellen, weil Sie noch nie bei uns im Podcast zu Gast waren.
Ja, sehr gerne. Es freut mich sehr, dabei zu sein. Mein Name ist Stojan Popkirov. Ich bin Neurologe. Ich habe in Bochum studiert und bin nach 11 Jahren in Bochum, dort habe ich den Facharzt für Neurologie gemacht und habilitiert, bin Oberarzt geworden und bin dann im Oktober 23 hier an die Universität bzw. Universitätsklinik nach Essen gewechselt und mache hier eben tatsächlich den Schwerpunkt funktionelle neurologische Störungen, sowohl klinisch als auch wissenschaftlich.
Super, vielen Dank. Lassen Sie uns gerne mal vorne anfangen. Ich stelle das in meinem Alltag immer wieder fest, dass das schwierig ist, dass man das Gefühl hat, nicht alle sprechen von der gleichen Sache. Also Definition, was ist jetzt psychosomatisch, was ist psychogen, was ist vielleicht auch artifiziell, was ist eine artifizielle Störung, was ist eine funktionelle neurologische Störung. Können wir da mal einsteigen? Vielleicht, dass Sie das so ein bisschen versuchen abzugrenzen, diese Begriffe. Diesen Begriff FNS, den hört man ja immer häufiger in letzter Zeit. Das Gefühl Psychosomatik, also psychosomatisch, das wird so ein bisschen weniger.
Genau. Ja, das stimmt. Wir hantieren in diesem Themenfeld mit sehr vielen Begriffen. Also Sie erwähnten psychosomatisch, psychogen, funktionell. Dann gibt es noch dissoziativ und somatoform und Konversionsneurose. Und früher hat man hysterisch dazu gesagt. Und da erkennt man so ein bisschen, welche lange und auch turbulente und kontroverse Ideengeschichte dahinter steckt. Und dass das Krankheitsformen sind, die verschiedene Disziplinen und viele Menschen über Jahrzehnte eben beschäftigt haben. Ich finde den Begriff der funktionellen Störung tatsächlich sehr gut. Nicht nur, weil er jetzt gerade sich durchsetzt, sondern weil er etiologisch relativ neutral bleibt. Ich erkläre Patienten gerne, dass es in der Neurologie ganz grundsätzlich unterschieden werden kann zwischen neurologischen Symptomen, die auf eine strukturelle Veränderung des Nervensystems zurückzuführen sind, aber dass eben, Pi mal Daumen, ungefähr jeder 10. Patient in einer neurologischen Praxis oder Klinik ein Symptom hat, welches eben innerhalb des Nervensystems entsteht, aber auf rein Funktionsebene entsteht, ohne dass da irgendeine Läsion dahinter steckt. Man hat früher diese Einteilung so getroffen, dass man gesagt hat, naja, das eine ist dann neurogen und was ist das andere? Das nennen wir jetzt psychogen. Und unter anderem durch die Theorien von Sigmund Freud und anderen hat man da auch einen sehr unmittelbaren letztlich Schlag getroffen zwischen einem psychischen Problem, einem psychischen Konflikt und einem körperlichen bzw. neurologischen Symptom. Und diese ganz vereinfachte Psychogenizität lässt sich physiologisch, aber auch in der klinischen Erfahrung nicht immer gut nachvollziehen, ist auch nicht in dieser vereinfachten Form zutreffend. Und das ist einer der Gründe, warum der Begriff Psychogen so ein bisschen aus der Mode fällt und vermieden wird. Der andere Grund ist, dass allein die Silbe Psycho zu vielen Missverständnissen einlädt. Das wird von vielen Menschen wahrgenommen als, naja, Psycho, das ist dann irgendwie verrückt oder wahnhaft oder realitätsfern, simuliert, wie auch immer. Und jetzt kann man sagen, ich erkläre das dem Patienten und ich erkläre dem, woher das Wort kommt und dass das alles gar nicht stimmt. Oder man kann einfach einen anderen Begriff nehmen, der der einfacher zu handhaben ist, der verständlicher ist, neutraler ist. Psychosomatisch wird auch im allgemeinen Sprachgebrauch häufig benutzt im Sinne von eingebildet, reingesteigert, ausgedacht. Das hat man ja zuletzt bei den Debatten um den Spätfolgen von Covid-Erkrankungen sehr klar bemerkt. Immer wenn dann in den Zeitungen stand, etwas ist psychosomatisch, wurde das gleich genommen als eingebildet unecht. Natürlich bedeutet psychosomatisch in der Medizin was ganz anderes. Und manchmal frage ich auch Betroffene, wissen Sie, was somatisch heißt? Und häufig, naja, nicht ganz. Und wenn man das eben so nicht sieht, dann kann man natürlich nicht den integrativen Gedanken hinter der Psychosomatik wahrnehmen. Dann hört man wieder nur Psycho. Und das ist ein Problem.
Das Spektrum geht ja dann, Entschuldigung, wenn ich es unterbreche, das Spektrum geht ja dann noch weiter Richtung artifiziell. Also diese Idee, dass Patientinnen und Patienten absichtlich, bewusst eine Symptomatik produzieren und zeigen, das ist ja das andere Ende des Spektrums, richtig?
Ja, da würde ich leicht widersprechen. Ich sehe es weniger als Spektrum, sondern eher als einen kategoriellen Unterschied. Denn eine funktionelle Störung ist per Definition nicht bewusst gesteuert. Und sobald sie bewusst gesteuert wird, wie zum Beispiel bei einer Simulation oder bei einer artifiziellen Störung, dann ist es nicht nur in unserem medizinischen Verständnis, in unserer Nosologie, also in unseren Klassifikationssystemen eine grundsätzlich andere Erkrankung, sondern auch physiologisch bzw. neurophysiologisch anders. Eine artifizielle Störung ist letztlich eine, und da muss ich zu sagen, da bin ich jetzt nicht der Experte für, aber das ist eine Erkrankung, bei der Symptome und auch reelle Körperschäden, strukturelle Schäden bewusst hervorgerufen werden oder simuliert werden, um einen nicht näher definierten Krankheitsgewinn zu erzielen. Das heißt, das ist bewusst gesteuert und eine funktionelle Störung obliegt nicht der bewussten Kontrolle. Der Gedanke an ein Spektrum kann manchmal daraus entstehen, dass bei Patienten eine Aggravationstendenz vorliegen kann, dass zum Beispiel jemand mit einer funktionellen Störung in manchen Aspekten seiner Symptomatik auch scheinbar Symptome verdeutlicht, also auch bewusst irgendwie verstärkt. Ich muss sagen, das sieht man aber genauso bei jeder anderen Erkrankung. Denn solche dezenten Aggravationstendenzen, das kann daran liegen, dass ein Patient einfach hilfreich sein möchte im Rahmen des diagnostischen Prozesses und dem Arzt verdeutlichen möchte, was sein Problem ist. Und da würde ich keine Verwandtschaft dieser zwei Krankheitsgruppen draus ziehen. Das heißt, funktionelle Störungen sind ungleich artifizielle oder simulierter Störungen. Und obwohl es gewisse diagnostische Mittel gibt, die überlappen, sind es pathophysiologisch unterschiedliche Erkrankungen.
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Wir hatten ja schon mal in den frühen Zeiten von Klinisch Relevant, hatten wir das Glück, mit Professor John Stone zu sprechen, der ja aus Schottland kommt und der da Experte auf dem Gebiet ist und wo Sie ja auch gelernt haben, sozusagen in Anführungszeichen gelernt haben, wo Sie auch Zeit verbracht haben. In diesem Podcast haben wir auch so ein bisschen über die Charakteristika gesprochen, die funktionelle Störungen aufweisen können. Ich fände es trotzdem nochmal schön, wenn wir zumindest da so grob mal reingehen könnten. Vielleicht könnten Sie auch ein paar Beispiele geben für das Spektrum der funktionellen neurologischen Störungen.
Ja, sehr gerne. Also erstmal liebe Grüße nach Edinburgh, nach Schottland zu John Stone, bei dem ich tatsächlich mehrere Monate war und mit dem ich auch seitdem weiter den Kontakt pflege und von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Ich empfehle wärmsten jeden die vielen auch wirklich praktisch sehr relevanten Artikel, die er schreibt, zu lesen. Es gibt bei den funktionellen neurologischen Störungen eine große Bandbreite verschiedener Manifestationsformen. Im klinischen Alltag sind häufig dissoziative Anfälle. Es gibt funktionelle Bewegungsstörungen, die können in ihrer Erscheinungsform an andere, zum Beispiel neurodegenerative Bewegungsstörungen erinnern, sprich Tremor, Bewegungsarmut oder choreatische bzw. choreatisch anmutende Überbeweglichkeit. Die können aber auch sehr eigenartige oder eben eigene Manifestationsformen annehmen. Der funktionelle Schwindel ist wichtig zu nennen, nicht zuletzt, weil es eine der häufigsten Schwindelursachen in Spezialambulanzen und in Notaufnahmen ist. Und dann gibt es noch funktionelle Lähmungserscheinungen, Sensibilitätsstörungen, die man gelegentlich auf Stroke-Units antrifft und alles dazwischen. Und dann gibt es noch etwas neuere, nicht in ihrer Erscheinung, aber in ihrer Anerkennung und Erforschung, Manifestationstypen, zum Beispiel die funktionelle kognitive Störung. Das ist etwas, was uns jetzt in der Form von demenzähnlichen Zuständen oder anderen Konzentrations- und Gedächtnisproblemen antrifft. Und also zusammengefasst, fast jede Dysfunktion des Nervensystems, von der einfachen Funktion wie eine Lähmung oder eine Taubheit bis hin zu komplexen Problemen, können ohne ursächliche spezifische Organschäden auf Funktionsebene auftreten. Und meistens kommen die Patienten damit in die Neurologie.
Und ist der Automatismus dann immer, dass wir Neurologen hingehen und unsere gesamte apparative Diagnostik anschmeißen, Kernspinnuntersuchungen machen, Elektrophysiologie machen, EEGs machen? Und wenn dann am Ende sozusagen nichts dabei rauskommt, können wir sagen, das ist jetzt eine funktionelle neurologische Störung? Oder kann man das vielleicht sogar auch abkürzen, in Anführungszeichen? Gibt es schon vielleicht in der Notaufnahme deutliche Zeichen dafür, dass es sich um was Funktionelles handeln könnte?
Ja, also da sprechen Sie einen ganz zentralen Punkt an, der auch quasi seit der Wiederentdeckung der funktionellen neurologischen Störung in den letzten 20 Jahren im Vordergrund steht. Und zwar, dass man von der klassischen Ausschlussdiagnostik wegkommt und hin zu einer phänotypbasierten klinischen Diagnose auf dem Boden verlässlicher Untersuchungszeichen und charakteristischer klinischer Ausprägungen hingeht. Die Ausschlussdiagnostik hat zwei sehr große Probleme. Das eine ist, wir kennen nicht alle Erkrankungen. Das heißt, wenn wir uns jetzt einfach selbstbewusst hinstellen und sagen, der Patient hat nichts, was ich kenne, dann kann der Patient immer noch eine ganze Reihe an Erkrankungen haben, die ich nicht kenne. Sei es irgendwelche antikörpervermittelten oder genetischen Erkrankungen oder einfach Sachen, bei denen ich im Unterricht nicht aufgepasst habe. Auf der anderen Seite ist die Ausschlussdiagnostik auch nicht zuverlässig genug. Wir können immer das 1,5 Tesla MRT ergänzen auf 3 Tesla und bald auch 7 Tesla. Es gibt immer einen Nerv, den ich jetzt noch nicht in der Nervenleitgeschwindigkeitsmessung getestet habe, oder ein Gen, was ich noch nicht sequenziert habe. Das heißt, wenn wir nur mit technischer Ausschlussdiagnostik dem Patienten hinterherlaufen, wird das ein sehr, sehr langer und sehr unzuverlässiger Weg werden. Wenn wir daran denken, wie wir eigentlich ganz normal in der Neurologie diagnostizieren, benutzen wir normalerweise auch nicht die technische Ausschlussdiagnostik. Eine Parkinson-Krankheit diagnostiziere ich, indem ich klinisch und anamnestisch die Kardinalsymptome und den klassischen Verlauf rausfinde. Eine Migräne diagnostiziere ich nicht, wenn das dritte MRT unauffällig ist, sondern anhand der klassischen Migränesymptomatik, sodass es uns eigentlich als Neurologen liegen müsste, eben klinische positive Diagnosen zu stellen und uns nicht immer nur auf die Ausschlussdiagnostik zu stützen. Und im Kern der klinischen Diagnose steht eigentlich eines der pathognomonischen Eigenschaften funktioneller Störungen. Und das ist die Wechselhaftigkeit der Symptome, abhängig von der inneren Verfassung, der Aufmerksamkeit, der Situation des Patienten. Und zwar ist es eine Wechselhaftigkeit, die in diesem Ausmaß bei Organschäden oder Strukturveränderungen nicht gegeben wäre. Ich gebe Patienten tatsächlich häufig den Vergleich, wenn ich den Unterschied zwischen funktionell und strukturell gebe oder erkläre, dass das ein bisschen ist wie beim Computer, wenn ich morgens zur Arbeit gehe und ich will eine E-Mail tippen und egal, was ich auf der Tastatur drücke, es passiert nichts. Und dann kann ich gucken, hat jemand Wasser auf meine Tastatur gekippt, ist das Kabel irgendwie gerissen. Wenn ich dann aber feststelle, dass ich in Word ganz normal tippen kann und die Buchstaben erscheinen alle auf dem Bildschirm. In diesem Moment brauche ich die Tastatur nicht mehr ins Röntgengerät schicken, denn dann weiß ich, es muss ein Programmfehler machen. Das heißt nicht, dass damit mein Problem gelöst ist, aber zumindest kann ich es kategoriell zuordnen. Und so kann ich eben, wenn ich bei zum Beispiel einer Lähmungserscheinung, also bei einer Beinschwäche, im sogenannten Hoover-Zeichen feststelle, dass die absichtliche, geplante Willkürbewegung des Beines schwach ist, aber unter eben bestimmten Manövern wie dem Hoover-Test eben die automatisierte Motorik, also die unabsichtliche Spontanmotorik im Rahmen von zum Beispiel Stabilisierungsbewegungen, wenn die unauffällig ist, dann habe ich genau diesen Unterschied. Dann brauche ich auch das Bein nicht mehr ins MRT zu schicken oder Nervenleitgeschwindigkeiten zu messen, denn dann habe ich klinisch bewiesen, dass es eine funktionelle Störung ist. Bei dissoziativen Anfällen gibt es eine ganze Reihe an klinischer Zeichen, die eben auf der einen Seite eine derartige Wechselhaftigkeit zeigen, auf der anderen Seite eine Inkongruenz mit epileptologischen Pathologien aufweisen, denn das ist ja natürlich die Hauptdifferentialdiagnose. Und beim Schwindel, bei Bewegungsstörungen und auch tatsächlich bei den kognitiven Störungen sind eben der Nachweis derartiger Wechselhaftigkeiten und Inkonsistenzen der Schlüssel zur Diagnose.
Mir wird gerade bewusst, dass dieser Podcast sicherlich keine schnellen Antworten auf viele Fragen bringen kann, aber ich finde solche Schlüsselhinweise extrem hilfreich. Das bedeutet aber auch, dass ich Zeit haben muss, meinen Patienten zu beobachten. Also ich muss den Patienten unter unterschiedlichen Bedingungen möglicherweise sehen und natürlich auch in Situationen, wo der Patient vielleicht abgelenkt ist oder gerade nicht darauf achtet. Und das ist natürlich auch in unserer schnelllebigen Zeit, ist das natürlich ein Problem. Und es ist einfacher, ein MRT anzumelden, als vielleicht ja mehrfach vielleicht den Patienten zu untersuchen und sich Gedanken zu machen.
Das stimmt. Also die Technologisierung unseres Faches ist grundsätzlich sehr zu begrüßen. Und wir helfen vielen Patienten mit sowohl diagnostischen als auch therapeutischen, hochtechnologisierten medizinischen Mitteln. Aber wir sollten unsere klinische Arbeit weiterhin auch hochschätzen und die Zeit des Patienten, des MRT-Gerätes und unsere eigene nicht mit 5 Minuten Untersuchungen verschwenden, sondern uns Zeit nehmen.
Aber dann verstehe ich Sie auch richtig, dass Sie sagen würden, dass die funktionellen neurologischen Störungen auch eindeutig in unser Fachgebiet gehören.
Naja. Das ist ja eine Frage, die sehr häufig gestellt wird. Die einfache Antwort ist ja. Die etwas andere Antwort ist, dass unsere Fächer ja irgendwo arbiträre Grenzen haben. Das heißt, wir haben gesagt, wir kümmern uns jetzt um das Gehirn und die Psychiater sagen, wir kümmern uns auch um das Gehirn. Und die Grenze liegt letztlich dort, nicht anhand der konkreten neurophysiologischen Unterschiede, sondern wird anhand der verschiedenen Methoden und auch Traditionen der Disziplin getroffen. Und ich habe nichts dagegen, dass wenn ein Neurologe einen Patienten mit einer funktionellen Störung diagnostiziert hat, dass dann die Behandlung in Richtung psychotherapeutische Medizin oder Rehabilitationsmedizin geht. Aber bis man den Patienten weiter vermittelt hat, ist das der eigene Patient. Also ich sehe den ärztlichen Beruf so, dass man die Patienten behandelt und für die Patienten zuständig ist, die durch die Tür kommen und mit dem Fachgebiet entsprechenden Beschwerden sich melden. Und wenn man sich die Daten auch aus epidemiologischen Betrachtungen anschaut, wird man schnell feststellen, dass Patienten mit funktionellen neurologischen Störungen tatsächlich in der großen Mehrheit in die Neurologie kommen und eben nicht in die Psychosomatik, die Psychiatrie und so weiter. So dass wir da schon zuständig sind. Und wenn wir das uns dem verweigern, wenn wir sagen, nee, also das ist, ich interessiere mich als Neurologe jetzt nur für die Strukturveränderung des Nervensystems, dann kehren wir statistisch gesehen 10% unserer Patienten den Rücken zu.
Ja, an dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors, der Hire a Doctor Group. Wenn Sie als Ärztin oder Arzt in der Neurologie arbeiten und Interesse an beruflicher Abwechslung oder einer neuen Stelle als Führungs- oder Fachkraft haben, dann schauen Sie im Anschluss doch kurz in die Shownotes. Und nun geht es weiter mit dem Podcast. Sie haben gerade schon so ein paar schöne Bilder benutzt, wie Sie Ihren Patientinnen und Patienten versuchen zu vermitteln, was da gerade passiert. Also ich fand das Bild mit der Tastatur fand ich sehr schön und ich habe auch schon mal dieses Bild mit Hardware und Software gehört. Wenn wir jetzt Patienten vor uns haben und wir von einer funktionellen neurologischen Störung ausgehen, ist es wichtig aus Ihrer Sicht, die Patienten ins Boot zu holen? Oder also wie machen Sie das? Das wäre nochmal wichtig.
Ich finde das extrem wichtig. Und tatsächlich ist die Vermittlung der Diagnose ganz wesentlich mit der Vermittlung eines grundlegenden Verständnisses verbunden. Und da gibt es viele Untersuchungen zu, dass ein grundlegendes Verständnis der eigenen Krankheit extrem wichtig ist für die eigene Gesundheit. Also es gibt dieses Salutogenese-Modell, da werde ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber zentral ist dort eben das Kohärenzgefühl, also das Gefühl, dass es stimmig ist, dass man versteht ungefähr, was da mit einem passiert, warum das mit einem passiert und wie man damit umgehen kann, also eine gewisse Handhabbarkeit. Was mache ich denn jetzt? Das ist insbesondere dann wichtig, wenn wir keine einfachen Lösungen haben. Wenn wir zum Beispiel eine Kopfschmerzerkrankung haben, für die wir eine perfekte, wirksame Therapie haben, dann können wir dem Patienten sagen, ach, wissen Sie was, ist jetzt egal, das ist die Tablette, nehmen Sie die und dann ist das Problem weg und dann werden natürlich auch keine Rückfragen kommen. Wenn aber, wie die meisten primären Kopfschmerzerkrankungen, die Therapien eben nicht 100% wirksam ist, dann macht es Sinn, darüber zu sprechen, wie kann ich mir helfen, wie kann ich das Auftreten der Schmerzen verhindern, was kann ich tun? Und bei funktionellen Störungen ist es genauso. Bei der Vermittlung eines allgemeinen Krankheitsverständnisses ist es, ich sage da immer, an erster Stelle muss man selber haben, dieses Verständnis, und insbesondere auch die Krankheitsakzeptanz. Es wird in klinischen Reihen häufig lamentiert, ja, und der Patient wollte das dann nicht annehmen. Er hat die Diagnose nicht akzeptiert. Und da wäre, finde ich, manchmal eine Gegenfrage angebracht, hast du denn die Krankheit akzeptiert? Im Sinne von, hast du ein Verständnis, ein tiefgründiges, vollständiges Verständnis dafür, dass es eine unwillkürliche Symptomatik ist, die jenseits der Kontrolle des Patienten auftritt, die eine physiologische Entsprechung hat und die genauso unserer medizinischen Aufmerksamkeit würdig ist wie jede andere Erkrankung. Das heißt, die Vermittlung ist, um jetzt einmal die lange Antwort abzukürzen, extrem wichtig. Und ich glaube auch tatsächlich, dass verschiedene Metaphern oder aus dem Leben gegriffene Phänomene sehr wichtig sind, um die Symptome zu erklären. Software, Hardware ist gut. Und dann kann man eben je nach Symptomatik auch weitergehen. Wenn jemand zum Beispiel einen funktionellen Schwindel hat, den man am ehesten in Richtung eines phobischen Schwankschwindels sieht oder einordnet, dann erkläre ich Patienten häufig den Zusammenhang von subjektiver Unsicherheit und Angst und der motorischen Gleichgewichtskontrolle am Beispiel der Höhenangst. Klar, nicht jeder hat Höhenangst, aber sagen wir mal, jeder kennt jemanden mit Höhenangst und hat da auch ein ja, fast viszerales Verständnis für, dass wenn jemand mit Höhenangst auf der 14. Etage am Balkon steht, vielleicht einen Fuß nicht vor den anderen gesetzt bekommt und sich extrem unwohl fühlt, auch wenn seine Nerven und sein Gehirn in dem Moment natürlich strukturell intakt sind. Bei kognitiven Störungen, da gibt es auch viele Beispiele. Also in der Zeit vor Google Maps, da hat man im Ausland nach dem Weg gefragt, hat meistens auf einer anderen Sprache eine ausführliche Erläuterung bekommen, wo man hin muss. Man war die ganze Zeit bemüht, nett zu lächeln und zu nicken und sich auf der richtigen Sprache zu verabschieden und hat danach festgestellt, okay, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss, weil man in dem Moment einfach überhaupt nichts aufgenommen hat. Und solche Alltagsbeispiele können sehr hilfreich sein, das Ganze nachvollziehbar zu machen, wobei man natürlich immer auch dazu sagen muss, das soll jetzt keine Verharmlosung der Symptomatik sein. Ne? Es gibt noch eine Metapher, die ich tatsächlich sehr gerne benutze und sehr häufig bei funktionellen Störungen. weil die auch sehr gut nachvollziehbar ist. Das klassische psychogene oder Konversionsmodell funktioneller Störung, von dem ich ja anfangs gesagt habe, dass es nicht so universell anwendbar ist, wie man lange dachte. Das war deshalb attraktiv, weil es eine klare Kausalität erklärt hat. Also es ist was Schlimmes in der Kindheit passiert, dann hat man etwas unterdrückt, dann hat einen etwas beschäftigt und daraus entsteht ein körperliches Symptom. Das ist, wie gesagt, bei vielen Menschen so nicht nachzuvollziehen und dementsprechend auch nicht immer hilfreich. Aber es ist attraktiv für Mediziner nicht zuletzt, weil es eben eine klare Kausalität hat. Und bei unseren Patienten fehlt häufig diese klare, unmittelbare Abfolge von Ursache, Ereignis, Folgeerkrankung etc. Und was ich dann häufig als Beispiel gebe, ist der ganz normale Verkehrsstau, in dem jeder von uns als Fahrer oder Beifahrer schon oft genug saß. Häufig sitzen wir eine halbe Stunde im Stop and Go und am Ende sehen wir, ah, da ist der Unfall, da ist der umgekippte Baum, alles klar, sobald das weggeräumt ist, können wir alle weiterfahren. Aber jeder von uns kennt auch die Situation, dass man 30 Minuten im Stau steht und dann geht man einmal um die Kurve und plötzlich löst sich alles auf und man fährt mit 100 km/h weiter. Man freut sich, dass der Stau vorbei ist, fragt sich aber, was war das denn jetzt? Ja, und selbst wenn man die 50 Leute vor einem auch nochmal fragen könnte, hey, sag mal, was war denn da los, werden die auch alle mit den Achseln zucken und sagen, keine Ahnung, ich war 30 Minuten im Stau und dann konnte ich weiterfahren. Und der Grund ist natürlich nicht, dass wir uns alle abgesprochen haben und dachten, komm, lustig, wenn wir jetzt alle auf die Bremse drücken, sondern meistens gab es einen Auslöser. Das kann auch was Banales sein, irgendwie ein Vogel ist über die Fahrbahn geflogen. Und nicht jeder tiefliegende Vogel macht einen Stau, aber vielleicht gab es Umstände, wie zum Beispiel ein Bagger stand am Wegesrand von der früheren Baustelle oder es gab kleine Straßenschäden, die an sich auch niemanden zum Abbremsen gebracht hätten. Aber in der Gesamtheit, vielleicht auch ein bisschen Feierabendverkehr, vielleicht spielt der Fußballverein in der Stadt, kommt es durch einen banalen Auslöser zu einem Stau, der sich dann selbst aufrechterhält. Und in der Medizin haben wir häufig derartige multifaktorielle Probleme, bei denen auch teilweise schnell überwundenen Auslösern, sei es eine Infektion, sei es eine kleine Verletzung, eine Schmerzepisode, eine Operation, ein Problem entsteht, auf dem Boden auch vieler Risikofaktoren, was man dann selbst nicht gut wieder wegbekommt und was zu einer anhaltenden Dysregulation führt.
Jetzt muss ich es doch einmal fragen, weil Sie gerade schon das Wort Physiologie gesagt haben. Was weiß man denn über die Physiologie von funktionellen Störungen?
Das ist eine sehr gute Frage. Man weiß nicht viel, aber man weiß genug, um zumindest sagen zu können, es hat eine eigene Pathophysiologie. Ich erkläre, was ich damit meine. Und zwar erkläre ich es an einer ganz konkreten Studie, die sehr einflussreich war. Man hat über viele Jahre Patienten gesucht und auch letztlich gefunden mit einem Tremor, also einem funktionellen Zittern der Hand, welches nur in bestimmten Positionen der Hand, also wenn man den Arm nach vorne ausstreckt oder gebeugt hält oder wie auch immer, auftrat. Und hat diese Patienten, die man dann rekrutiert hat, im MRT-Scanner gebeten, jetzt löst bitte euren Tremor aus, euer Symptom aus, und hat sie danach gebeten, jetzt löst den nicht aus, sondern jetzt spielt den mal vor. Also tut mal so, als ob. Macht das einfach nach, bewusst. Und dann hat man die Aufnahmen des Gehirns, wie es eben arbeitet, im sogenannten funktionellen MRT, zwischen diesen beiden Bedingungen verglichen in der Gruppe. Und die waren vollkommen identisch mit einer Ausnahme, und zwar einer Aktivitätsveränderung in dem sogenannten temporoparietalen Übergang in der rechten Gehirnhälfte. Das ist jetzt nicht wichtig, quasi allgemein genau, was das macht. Das ist aber eine Region, die ganz zentral ist bei der Entstehung eines Handlungsbewusstseins, also einem Gefühl, ich bin Urheber meiner eigenen Bewegungen. Und diese Studie und auch andere ähnliche Studien, auch mit elektrophysiologischen Messungen, haben letztlich beweisen können, und das ist ja für uns Neurologen auch sehr gut als Wissenschaftler immer, das auch schwarz auf weiß zu sehen, dass es einen objektivierbaren physiologischen Unterschied gibt zwischen der Simulation, also ich tue so als ob, und der funktionellen Störung. Wie das jetzt genau alles zustande kommt, also wie sich sowas entwickelt, ist schwierig zu untersuchen, da es eben eine sehr große Bandbreite von verschiedenen eben Manifestationen gibt aus den verschiedenen Domänen der neurologischen Funktionen. Und da arbeiten viele Wissenschaftler auf der ganzen Welt dran, das zu erforschen. Also bei dissoziativen Anfällen gibt es Studien, bei funktionellen Bewegungsstörungen, beim funktionellen Schwindel. In manchen Bereichen ist man schon sehr weit und hat einen relativ guten Überblick über relevante physiologische Prozesse. Und in anderen Bereichen fängt man gerade erst an.
Das Thema Therapie, das würde ich auch gerne noch kurz ansprechen, weil ich das Gefühl habe und ich bin mir sicher, dass Sie das genauso sehen, dass in der freien Wildbahn, dass das nicht gut funktioniert. Also, dass keiner so richtig weiß, was er mit solchen Patienten machen soll, um das jetzt ganz pauschal zu sagen. Und diese Bewegung hin zur Psychiatrie oder die Überweisung in psychiatrische, zu psychiatrischen Kolleginnen und Kollegen oder in Psychotherapie, Psychosomatik ist häufig nicht hilfreich, habe ich das Gefühl. Die Menschen kommen manchmal sogar schlechter wieder zurück, als dass sie, als sie da hingekommen sind. In einer idealen Welt, also wie würde so eine Therapie aus Ihrer Sicht aussehen?
Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage und das ist auch die Frage, die, glaube ich, unsere Patienten am brennendsten interessiert. Die Therapie funktioneller Störungen ist nicht ganz einheitlich. Das heißt, dissoziative Anfälle werden anders natürlich behandelt als funktionelle Bewegungsstörungen, als der funktionelle Schwindel oder eine Lähmung. Und man hat lange Zeit natürlich eben die Psychotherapie als Mittel der Wahl gesehen. Einfach weil das eines der wenigen Mittel ist, bei der wir, mit dem wir eben die Funktion des Nervensystems letztlich beeinflussen können, ohne konkrete strukturelle Veränderungen gezielt angehen zu können. Es gibt keine Tabletten, die grundsätzlich gegen funktionelle Störungen helfen. Es gibt natürlich Hinweise, dass wenn wir Begleitsymptome, Begleiterkrankungen, zum Beispiel Schlafstörungen oder ähnliches behandeln können, dann sollten wir das machen. Aber die eigentliche Therapie kann nicht auf medikamentöser Ebene erfolgen. Bei dissoziativen Anfällen ist es eben die Verhaltenstherapie oder auch andere Formen der Psychotherapie, die notwendig sind. Da gibt es verschiedene Ansätze, die zum Teil auch in Studien untersucht sind. Bei der Verhaltenstherapie geht es darum, unter anderem eben Frühwarnzeichen und anfallsauslösende Empfindungen, Gefühle und Gedanken zu identifizieren. Dem Patienten helfen, sie selbst zu identifizieren und dann mit Techniken, Übungen, die vor Dissoziation, vor Dysregulation schützen oder diese abwenden, eben diesen Anfällen zu begegnen. Bei den Bewegungsstörungen hat sich gezeigt, dass auch die Physiotherapie eine sehr, sehr wichtige Funktion hat. Dabei reicht es aber in der Regel nicht, eine, ich sag mal, standard-neurophysiologische Physiotherapie zu machen, bei der man bemüht ist, eben defizitäre neuromuskuläre Funktionen ja, zu beüben oder zu stärken, sondern da geht es auch um ein verhaltenstherapeutisch strukturiertes physiotherapeutisches Programm, bei dem man eben die Natürlichkeit, die automatischen Bewegungen wieder quasi stärken kann und pathologische Bewegungsmuster abbauen kann. Jetzt noch einmal konkret auf die Versorgungsrealität, wie wir sie in der Praxis finden. Wo kann der Patient derartige Therapien finden? Die ambulante Psychotherapie ist ein guter Ort, auch die ambulante Physiotherapie. Bei schweren Krankheitsverläufen ist natürlich die stationäre Behandlung wichtig. Das kann mal akut psychosomatisch, akut psychiatrisch notwendig sein und hilfreich sein. Aber auch die Rehabilitation ist ein sehr zentraler Bestandteil. Ich glaube, auch insgesamt ist der Rehabilitationsgedanke viel hilfreicher bei diesen Krankheitsbildern als dieses klassische kurative Denken, ich gebe jetzt eine Tablette und dann geht das weg. Psychosomatische Rehabilitationseinrichtungen bieten die multimodalen Therapien, die dafür notwendig sind, aber auch neurologische Reha-Kliniken. Und es gibt auch immer mehr in neurologischen Reha-Kliniken, Klammer auf, weil die eben auch diese Patienten häufig sehen, Klammer zu, die sich diesem Thema auch schwerpunktmäßig widmen und sich in diese Richtung fortbilden. Und in Einzelfällen ist zum Beispiel auch eine multimodale Schmerztherapie sinnvoll, denn chronischer Schmerz und funktionelle Störungen gehen häufig Hand in Hand. Und wenn man an einem Ort ist, an einer Schmerzklinik, wo Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, Ergotherapeuten, Ärzte alle Hand in Hand arbeiten, ist das natürlich das perfekte Setting, um auch funktionelle Störungen zu behandeln.
Ich habe noch eine etwas vielleicht komisch klingende Frage, wenn es funktionelle neurologische Störungen gibt, ist dann davon auszugehen, dass es auch funktionelle kardiologische, gastroenterologische Störungen gibt?
Ja. Also das ist, um mal den Stau zu bemühen, ich glaube, auf jeder Straße kann es zu Stau kommen. Und jedes komplexe System, und sowohl das kardiovaskuläre und die Elektrophysiologie des Herzens, die Neurophysiologie des Herzens, also eben die efferenten Einflüsse auf die Herzaktion, als auch natürlich die Darm-Hirn-Achse und so weiter. Das sind alles hochkomplexe Systeme und in denen kann eine Funktionsstörung auftreten, die nicht auf den Boden einzelner und spezifischer Veränderungen zurückzuführen ist, sondern die eben innerhalb dieser Komplexität entsteht und bei der auch zum Teil natürlich Verbindungen zu der Komplexität des Nervensystems bestehen, das heißt auch Verbindungen zu Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen und so weiter. Und die funktionellen gastroenterologischen Störungen, also Reizdarm ist eine sehr häufige Problematik und da gibt es auch Unterformen und beim Herzen gibt es auch, oder im kardiologischen Bereich gibt es auch funktionelle Störungen. Und wenn man in die Fachgesellschaften schaut, dann gibt es eigentlich erfreulicherweise fast immer auch eine Kommission oder Arbeitsgruppe, die sich mit eben psychosomatischen oder integrativen Aspekten beschäftigt, sei es in der Gynäkologie, in der Urologie und so weiter.
Das heißt, wenn man das Ganze von oben betrachtet, ist das schon ein sehr großer Anteil unserer Patienten, dem wir, ob wir wollen oder nicht, auf jeden Fall Beachtung schenken müssten.
Ja.
Ihr Buch zur funktionellen neurologischen Störung ist in der zweiten Auflage vor kurzem erschienen. Möchten Sie dazu noch was sagen? Also ich durfte mir das Buch anschauen und ich fand alleine schon die Einleitung, auch so mit der historischen Einordnung, wie man früher, Sie haben es gerade schon gesagt, Freud, wie man das mit der Hysterie alles so gesehen und interpretiert hat. Ich fand das sehr hilfreich. Für wen ist das Buch geschrieben? Wer sollte sich das mal anschauen?
Ja, vielen Dank, dass Sie das ansprechen. Das ist ein Buch, was mir sehr viel Freude gemacht hat zu schreiben, einfach weil ich dieses Gebiet der Neurologie extrem spannend finde. Und geschrieben habe ich es tatsächlich für klinisch tätige Mediziner, Neurologen, also es setzt ein gewisses natürlich neurologisches Vorwissen voraus. Man muss aber jetzt nicht die Facharztkunde haben. Und obwohl ich großen Spaß auch daran hatte in der Einleitung und zwischendurch auch mal eben historischen Kontext oder auch so ein bisschen konzeptuelle Gedanken loszuwerden, geht es hauptsächlich darum, wie kann ich eine gute zuverlässige Diagnose stellen, wie kann ich eine Diagnose und ein Krankheitsverständnis vermitteln und wie kann Therapie aussehen. Und weil es eben sehr viele Formen funktioneller Störungen gibt, ich habe jetzt die häufigsten schon genannt mit Anfällen, Schwindel, Bewegungsstörungen, aber es gibt auch funktionelle Sehstörungen und Hörstörungen und Paresen und eben noch recht vieles, ist daraus ein, 230 oder so Seiten langes Buch geworden, was aber eben als klinisches Handbuch gedacht ist. Also wirklich für die Praxis, fürs Arbeiten am Patienten und wie gesagt, die Überlegungen, wie diagnostiziere ich es und wie erkläre ich die Diagnose, die stehen im Vordergrund des Buches.
Wer sich interessiert für dieses Buch, wir werden das verlinken in den Shownotes, also dann können Sie könnt ihr euch das anschauen. Herr Popkirov, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Es hat mir echt sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Für mich sind einige Groschen auch nochmal gefallen. Und ich hoffe, dass es bei vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auch so ist. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, es ist häufig so, dass man im klinischen Alltag das Gefühl hat, ich helfe dem Patienten jetzt gerade nicht. Das Gefühl, die ganzen Untersuchungen, da kommen wir nicht weiter. Und ich fände es schön, wenn das Bewusstsein für diese Form der Erkrankung, wenn das größer werden würde und wenn natürlich auch die therapeutischen Möglichkeiten größer werden würden. Also vielen, vielen Dank.
Danke auch. Mir hat es auch großen Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.